Gottesdienst am Ostersonntag, dem 01.04.2018. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis. Aufgrund von Batterieversagen fehlen leider die letzten 10 Minuten der Aufnahme und somit die Abkündigungen, die Fürbitten und die Segnung.
Der Herr ist auferstanden. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Auferstehungstag. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, wie könnte man jetzt so einen Gottesdienst einleiten, irgendeine passende Geschichte, eine schöne Illustration, die Auferstehung so richtig deutlich macht und unterstreicht, aber ich habe gemerkt, irgendwie alle meine Worte sind da zu klein und zu schwach und zu krümelig, und darum habe ich mir gedacht, ich lese einfach ein paar Worte aus der Heiligen Schrift zur Auferstehung Jesu vor. Einige Tage vor seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung hat Jesus Folgendes gesagt. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Einige Jahre später schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief: Kapitel 15 sehr viel über die Auferstehung. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Und dieser Kephas, also Petrus, schreibt dann in einem seiner Briefe: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben als Gläubige also sehr viel Grund zur Freude und zum Jubel an diesem Tag, und die einleitende Melodie "Oh Happy Day" hat das schon ganz schön ausgedrückt. Wir wollen jetzt gemeinsam das nächste Freudenlied singen, das an der Tafel angeschlagen ist.
Lasst uns beten. Was für ein wunderbarer Tag, Ewiger. Du bist lebendig. Wir dürfen dir zujubeln und singen. Du bist stärker als die Finsternis. Du bist ewig und umfängst Vergehen und Tod. So strecke ich dir, Jesus Christus, jeden Tod entgegen. Die lähmende Einsamkeit, die zerbrochene Beziehung, bodenlose Traurigkeit, geistloses Leben, die schmerzliche Trennung, das Sterben der Liebenden und den eigenen Tod. Du bist das Leben. Du lebst, bist lebendig, begegnest uns auf ganz besondere Weise. Du bist das Leben, trotz allem Vergehen. So sei du mein Anfang und mein Ende. Sei mein erster und letzter Atemzug. Du Lebendiger, dich bete ich an und rufe zu dir.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, vor 2 Tagen haben wir an dein Leiden und an dein Sterben gedacht und etwas von dieser schweren Last, die du getragen hast, hat sich auch auf uns gelegt, Herr. Und wir danken dir, dass du diesen schweren Weg gegangen bist. Umso mehr feiern wir und freuen wir uns heute über deine Auferstehung, über die Kraft Gottes, die dich wieder zum Leben erweckt hat. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir teilhaben dürfen an deiner Auferstehung. Jetzt schon, dadurch, dass wir wiedergeboren sind, später dadurch, dass wir selber auferstehen werden. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus. Amen.
Amen.
Die Lesung für heute steht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, Der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Amen. Lasst uns auf dieses Evangelium antworten mit dem Bekenntnis unseres gemeinsamen Glaubens.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.
Amen.
Ist die Tonübertragung laut genug? Könnt ihr mich gut hören?
Ja.
Gut. Denn sie fürchteten sich sehr, so hat gerade unsere Evangeliumslesung geendet. Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir uns auch fürchten, davon zu erzählen, dass Jesus lebt. Dass wir sind zurückhaltend und vorsichtig und verstecken vielleicht unsere innere, zutiefste Überzeugung hinter den Gepflogenheiten unserer Kultur. Man ist zurückhaltend, vorsichtig. Ja, aber wie wäre denn dann diese Jesusbewegung in die Gänge gekommen damals? War denn da niemand, der gejubelt hat, der etwas zu erzählen hatte? Doch, da war eine Frau. Ganz am Anfang des nachösterlichen Christentums, da finden wir nämlich keine Jesusbewegung mehr, keine bewegten Männer mehr, keine Urgemeinde, kein Paulus, kein Petrus. Wir entdecken eine einzelne Frau, von der wir nur ganz wenig wissen, die irgendwie im Verborgenen der Geschichte bleibt. Aber uns sollte nicht verborgen bleiben, dass das, was wir jetzt dann gleich hören, ich lese dann einen Text aus der Bibel vor, damals gar nicht politisch korrekt war. Mitten aus der damaligen Männergesellschaft hören wir, ja, am Anfang, ganz am Anfang unseres Jubels, unserer Bewegung, unserer Freude, unseres Mitteilens, unseres Weitergebens der Botschaft, steht eine Frau. Eine Frau ist es, die den Messias in die Welt bringt. Eine Frau ist es, die Christus, den Auferstandenen, den Jüngern zurückbringt. Maria von Magdala heißt sie. Maria von Magdala, also eine Ortsangabe, beschreibt ihren Nachnamen. Gelebt hat sie am Westufer des See Genezareth. Man identifiziert sie nicht mit dem Namen eines Mannes, sei es Vater, Ehegatte, Sohn. Das wäre das Übliche gewesen, die Art und Weise, wie man sich auf sie bezogen hätte. Aber sie heißt anders. Maria von da und da, von Magdala. Die Maria aus Buxheim. Oder wer heißt doch Maria von euch? Aus Buchs, aus Hart. Maria von Magdala war wohl eine besondere Dame. Nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Sie ist zu oft ihre eigenen Wege gegangen. Noch dazu besaß sie richtig viel Geld. Ein eigenes Vermögen hatte sie. Und finanzierte damit mit einigen anderen Damen der Oberschicht die Jesusbewegung. Das lesen wir in Lukas 8, 1 bis 3, wer es einmal nachlesen will. Woher kam das Geld für die Jünger? Da kam es her, auch von ihr. Dann lesen wir von ihr, dass 7 Geister von ihr ausgefahren waren. Und wir wissen nicht genau, was damit gemeint war. War sie psychisch krank oder war sie als Medium irgendwie begabt? Jedenfalls erstaunlich ist, ihr Leben und ihre Gedankenwelt war gar nicht einmal in ihrer Hand, sondern in den Griff von Mächten. In der Gegenwart von Jesus Christus war es dann vorbei mit den Kräften und Mächten und plötzlich war da Klarheit und Wahrheit. Und so wurde sie zur Schülerin Jesu. Und unter den Jüngern hatte sie dann eine echte Voranstellung. So wie Petrus unter den männlichen Nachfolgern war sie die Besondere. Vor allen Dingen ist sie unsere allererste Auferstehungszeugin. Sie verkündigte als erste die Botschaft von der Überwindung des Todes. Man kann daraus schließen, dass sie viel wichtiger war, als wir dachten. Kein Wunder, dass man deswegen Kinofilme darüber gedreht hat und Bücher schrieb. Aber das lassen wir jetzt einmal hinter uns, was man da so über sie erzählt, und lauschen einfach einmal hinein in das, was Johannes uns von ihr erzählt. Johannes zu seinem Evangelium in Kapitel 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und sie sprachen, die beiden Engel sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister, mein Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich werde zu meinem Vater gehen und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das und das und das hat er zu mir gesagt. Was wir aus dieser Erzählung erfahren: Maria von Magdala ist diejenige, die klar bleibt in der Finsternis des Karfreitags, des Karsamstages. Und sie tut einfach das, was man zu tun hat, was notwendig und angemessen ist, während die anderen sich zurückgezogen haben und sich verstört die Augen reiben, beginnt sie zu handeln. Sie will ihrem Meister und Retter die letzte Ehre erweisen und seinen Körper einbalsamieren. Vielleicht sucht sie auch nach direktem Kontakt, noch einmal ihn berühren. Vielleicht sucht sie nach dem, was einmal war, kann ihre seelische Enttäuschung noch nicht einfach zur Seite schieben. Sie will einfach noch einmal ihn spüren. Und auf dem Weg zum Grabe tauchen in ihr oder sind aufgetaucht Erinnerungen. Gut möglich, dass sie sich erinnert hat an ihre innere, ständige Suchbewegung, die ihr Leben bestimmt hat. Sie war so voller Sehnsucht gewesen, größer als alle Bindungskraft in ihr war die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Leben. Seltsamerweise, sie erinnerte sich, hat sich diese Sehnsucht so ausgebreitet, dass sie von ihrer Familie getrennt leben musste. Und sie erinnerte sich, wie diese Sehnsucht, diese Suche nach Leben sie auf Abwege geführt hat und sogar mit den Mächten der Finsternis in Verbindung gebracht hat. Und diese Suche, diese ständige Suche nach Halt, nach Geborgenheit, nach Zukunft, nach Leben hat sie einsam gemacht. Auf der einen Seite und gleichzeitig bekannt bei allen anderen. Maria aus Magdala, die, die mit den Geistern spricht, die Schöne, die keinen Mann an sich heranlässt, die, die ihre Familie zur Seite geschoben hat und auf ganz unerklärliche Weise reich geworden ist, so war sie bekannt. Und als sie so weiter gelaufen ist in Richtung Grab, erinnert sie sich, wie es war, als sie ihm begegnet war. Wenn es nicht so missverständlich wäre, könnte man sagen, sie ist in Jesus Christus, dem Mann ihres Lebens, begegnet. Der ruft sie nämlich endlich bei Namen: Maria. erlöst sie aus der Finsternis, nimmt sie heraus aus dem Bann der Dämonen, nimmt sie in den Kreis seiner Jüngerinnen und Jünger auf, schenkt ihr ein ganz besonderes Bezugsfeld, verrückte Freunde, eine besondere Familie, vielleicht auch ein paar Phantasten darunter, Fischer, Pharisäer und Zöllner und auch Prostituierte. Was für eine Gesellschaft. Aber dort fühlte sie sich zu Hause. Das waren ihre Leute. Hier war ihre Suche beendet. Endlich gehöre ich dazu und kann es richtig genießen. Und dann, als sie sich so erinnerte, steht sie vor dem Grab. Und dann überfällt sie es. Die Rückkehr der dunklen Nächte, die Verfinsterung der Sonne, der unbegreifliche Tod ihres Rabuni, das Begräbnis und jetzt der verschwundene Leichnam. Wo haben sie ihn hingelegt? Ich werde mich darum kümmern, ich werde ihn holen. Als der Engel sie dann nach dem Schmerz fragt, sagt sie: Sie haben meinen Herrn weggenommen, meinen Kyrios, meinen Gott. Sie haben mir meine Hoffnung, den Grund meines neuen Lebens genommen, meine Quelle von Zuversicht und Lebenssinn einfach weggeholt. Und dann, nachdem sie hindurchgetaucht ist durch ihre Trauer und ihren Schmerz, begegnet sie ihm doch noch, dem, der ihr Herz kennt und den ihr Herz sucht. Wenn wir genau hinhören, dann ist es ganz berührend, die Zärtlichkeit in dieser Begegnung. Das Evangelium von Johannes gibt die Worte der Anrede Maria und Rabuni, dem Meister, in der Sprache wieder, die Jesus und Maria miteinander gesprochen haben, um zu signalisieren, hier ist eine ganz besondere Sprache, hier ist ein besonderes Beziehungsgeflecht zwischen den beiden. Da braucht es eine besondere Sprache, besondere Worte. Das ist ganz nah am Herzen Maria, Rabuni. Spricht Jesus zu ihr, Maria, da wandte sie sich weg vom Grab, vom Engel und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Ganz anders spricht Jesus mit Petrus oder auch mit seiner Mutter Maria. Die beiden, die haben schon ein besonderes Verhältnis. Und jetzt will sie auch wieder hinein in die körperliche Nähe, sie will ihn umarmen. Sie, die sie die Einbalsamierung gesucht hatte, den letzten Kontakt, jetzt will sie ihn noch einmal berühren. Aber das ist ihr von ihm her verwehrt. Rühr mich nicht an. Berühr mich nicht. Du verlierst mich, wenn du mich festhältst. Denn es geht nicht nur um uns zwei, es geht jetzt um das Glück der Welt. Deswegen geh hin, lauf, verkündige, geh zu meinen Brüdern. Von ihr also, von Maria, von Magdala, werden die berühmten Apostel die Botschaft hören. Das Urevangelium. Jesus lebt. Was hat sie wohl zu den verzweifelten und ängstlichen Männern gesagt? Ich stelle es mir so vor: Jungs, haltet euch fest, vergesst eure grießnähigen Gesichter und ängstlichen Zukunftsgedanken. Von wegen, man hat ihn gestohlen, stimmt alles nicht. Ihr werdet mich mit Sicherheit wieder für verrückt erklären. Ist mir alles egal. Ich habe den Lebendigen gesehen und mit ihm gesprochen. Und ich kann euch sagen, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Ihr glaubt mir nicht. Nochmal, er ist wahrhaftig auferstanden. Schaut selbst nach, lernt ihn noch einmal kennen, bewegt euch, geht ihm entgegen, öffnet eure Herzen, denn er ist wahrhaftig auferstanden. So ist Maria aus Magdala zur ersten Verkündigerin geworden, zur Botin der Botschaft. Sie nimmt den Ball des Evangeliums und wirft ihn aufs Spielfeld. Sollen die anderen damit weiterspielen? Sie legt den Ball auf den Anstoßpunkt. Ab da ging es richtig los. So wird die jubelnde Zeugin für Gott, so wird sie die jubelnde Zeugin für Gottes Umkehrkraft. Aus nichts mache ich alles, aus dem Tod kommt das Leben. Aus nichts kann auch unser Leben erwachen. Auch wir können so einen inneren Weg gehen, von Gram, von Scheu, von Zurückhaltung hin zum Jubel, zum quirligen Weitergeben der Botschaft, dass Jesus Christus lebt. Nur ist da auch so eine Erschütterung notwendig, wie es hier auch ergangen ist. Sie haben ihn gestohlen, er ist tot, er ist weg. Plötzlich sind alle unsere Gedanken nichts mehr. Es muss sich erst etwas ergeben. Der Lebendige muss in unser Darf, in unser Wird, in unser Leben treten, als der, der ist, der wahrhaftig auferstanden ist. Denn er will nicht still liegen bleiben zwischen all den Dingen, in die du ihm eingegraben hast. So vieles deckt ihn zu in deinem Leben. So viel Besitz, so viel Sorge, so viel vielleicht falsche Sehnsucht, so viel Kirchlichkeit hat ihn eingegraben. Aber wenn er auftaucht, sich dir entgegenbewegt, wird sich einiges ändern. Vielleicht wirst du versuchen, so wie Maria von Magdala nach ihm zu greifen, ganz nah dran sein, ihn wirklich spüren wollen. Vielleicht wirst du auch hören, nein, rühr mich nicht an. Es geht jetzt nicht um uns beide, nicht nur. Es ist auch gut, dass es um uns beide geht, aber es geht um viel mehr. Es geht um deine Nachbarn, es geht um die, die hier mit im Dorf wohnen, es geht um die, die in deiner Gemeinde sind, es geht um die, die zu euch fliehen, es geht um das Glück der Welt. Wenn du dann seine lebendige Stimme hörst, die deinen Namen ruft, Maria, Johannes, wenn du seine Stimme hörst, wirst du wissen, es ist alles wahr. Und dann bist du mit Sicherheit bereit, auch diesen Auftrag aufzunehmen und weiter zu erzählen, zu verkündigen, zu deinen Brüdern und Schwestern zu gehen und ihnen einfach zu sagen, wisst ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich bin ihm begegnet. Und ich kann euch sagen, Jesus Christus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Der Herr sei mit euch. Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist für dich,
oh Herr. Wahrhaftig würdig ist es, oh Herr, dass wir dich, Vater des Lebens, menschenfreundlicher Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken. Durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Denn es ist geopfert unser Osterlamm Christus. Er hat hinweggenommen die Sünde der Welt. Unser Tod durch sein Sterben überwunden und durch sein Auferstehen das Leben wiedergewonnen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Mit uns vereinen sich die himmlischen Kräfte und die Scharen der Engel. Wir singen deine Herrlichkeit, deinen Lobgesang und rufen ohne Ende.
Unser Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte, brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir beten, Jesus Christus, an diesem Tag heute treten wir an deinen Tisch, nehmen von dir das, was als lebendiges Lebensmittel zu uns kommt, als Himmelsbrot, als Einladung in das Reich Gottes. Dein Leben für uns. Lass uns merken, dass du das Brot des Lebens bist, dass du unsere Sehnsucht stillst. Und wenn wir diesen Wein trinken, lass uns merken, dass Christus unsere Freude ist und unsere Zuversicht stärkt. So beten wir mit dir, Jesus Christus. Vater,
unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
alles bereit. In der ersten Runde werden wir hinuntergehen. Das heißt, für diejenigen, die die Treppe etwas hindert, könnt unten bleiben, ihr könnt unten stehen bleiben, wir kommen euch entgegen. Später bitte ich euch dann, hier heraufzukommen.
Thank you. Geht hin im Frieden des Herrn.
Jesus Christus spricht: Den Frieden lasse ich dir. Meinen Frieden gebe ich dir. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, fürchte sie nicht. Meinen Frieden gebe ich dir. Es geht, lebt im Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin im Frieden des Herrn. gebe ich euch in die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Gebt hin im Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir beten.